Ja. Auch willkommen von mir. Vielen Dank, Jürgen, für die Einleitung. Die hat wirklich perfekt zu der heutigen Predigt gepasst. Und es ist auf der einen Seite schön, sich mit verschiedener Technik, verschiedenen Sachen auseinandersetzen zu können, sehen zu können, was man so alles machen kann. Falls euch nicht aufgefallen ist, wir haben jetzt hier oben sogar das coole Regio-Gemeinde-Logo drin, also unser richtig cool persönlichen Stream. Aber auf der anderen Seite ist es auch schade, hier in einem fast leeren Raum sein zu müssen. Und ich freue mich auch wieder auf die Zeiten, wenn wir alle hier wieder gemeinsam zusammen sein können. Unser Thema heute ist Zukunftsangst. Und gerade in diesen Tagen, wo beschäftigen sich viele Leute mit der Frage, ja, was passiert denn dann? Was passiert in den nächsten 3, 6, 12 Monaten? Was passiert nach Corona? Werde vielleicht ich selber das bekommen oder wird es einer meiner Geliebten bekommen? Wird vielleicht sogar jemand sterben? Was würde meine Familie ohne mich machen? Kann unsere Wirtschaft es überwinden? Schafft der Euro das oder wird es eine Inflation geben? Geht meine Firma pleite oder verliere ich meinen Job? Muss ich weiter kurzarbeiten? Was mache ich mit meinem Einkommen? All das sind berechtigte Fragen und berechtigte Sorgen. Aber die Frage stellt sich, was können wir dagegen tun? Was können wir machen? Was können wir tun, dass wir selber und die Leute, die wir lieb haben, kein Corona bekommen? Was machen wir mit unserem gesparten Geld? Wie stellen wir sicher, dass wir morgen und in ein paar Monaten in dem Jahr überhaupt noch ein richtiges Einkommen haben, dass wir genug haben, um leben zu können, um unsere Miete zahlen zu können, etc. Kann ich den Banken und Versicherungen überhaupt noch vertrauen? Ich meine, wer sagt mir, dass die überhaupt in 12 Monaten noch da sind? Oder wenn sie noch da sind, wer sagt mir, dass die das Geld wieder rausgeben, was ich denen gegeben habe? Vielleicht geht es uns, wie es in Griechenland damals war. Da konnten die Leute ihr Geld gar nicht mehr herausholen aus den Banken, weil es gesperrt wurde. Und ich selber habe das sogar schon erlebt, dass ich mein Geld investiert hatte und auf einmal war die Firma nicht mehr da. Ich war natürlich ganz schlau. Ich habe gesagt, also die Stromgebühren, die uns da hier die lokalen Werke abverlangen, das ist ja absolut verrückt. Ich mache das richtig, ich hole mir einen richtig günstigen Stromanbieter. Super Deal gewesen. Und nochmal 10% gespart, wenn man im Jahr vorauszahlt. Ah ja, nehme ich mit. Heutzutage ist doch alles sicher. Und was ist passiert? 2 Monate, nachdem ich den Vertrag abgeschlossen habe, im Februar, ging der Stromanbieter pleite. Und die mehreren 100 €, die ich dem gegeben habe, na, die hat er mitgenommen. Die hat er gebraucht, um seine restlichen Schulden zu bezahlen. Und somit habe ich das Geld nie wieder gesehen. Gut, das war nur ein paar 100 €, aber das war auch noch in einer Zeit, wo alles gut war. Nicht in einer Zeit wie jetzt. Diese Ängste, die können uns zu schlaflosen Nächten bringen. Die können uns rumtreiben und wir wissen gar nicht mehr, wie wir weitermachen sollen. Und wie wir mit dem Ganzen enden sollen. Das Spannende ist, dass die Jünger in einer sehr ähnlichen Situation waren wie wir heute. Es war alles gut. Palmsonntag war, Jesus ist mit den Jüngern auf einem Esel in Jerusalem reingeritten. Es schien alles perfekt zu sein. Die Mengen waren dort, Jubelschreie, Jesus, unser neuer König. Die Jünger hatten das Gefühl, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt wird's richtig gut. All das, was wir bisher investiert haben, das fängt sich jetzt an auszuzahlen. Und wenn es in der Zeit heute gewesen wäre, dann wären die dann rumgelaufen mit ihrem Handy, hätten gesagt, ey Jesus, komm mal schnell, komm, Selfie, Selfie, oh, und dann an die Familie geschickt und gesagt, hey Leute, guck mal, ich bin mit dem unterwegs, habt ihr sicher im Fernsehen gesehen, hier Jerusalem rein, ich bin sein Homie, ich bin voll tight mit dem und glaubt mir, wenn der bald mal König ist, dann bin ich einer seiner hohen Beamten. So war so die Einstellung, die sie damals hatten. Und dann haben sie gemeinsam das Passafest gefeiert. Und danach fängt Jesus an, in Johannes 14 ihnen zu erklären, dass das Ganze doch nicht so kommt, wie sie sich das so gedacht haben. Er fängt auf einmal davon an zu erzählen, dass er weggehen muss, dass er leiden muss, dass sie auch leiden müssen. Und das hat alles keinen Sinn gemacht. Ich meine, wie soll das denn weitergehen? Sie werden sich gefragt haben, ja, was ist jetzt mit meiner Zukunft, mit meinen Plänen? Was ist mit Jesus' großem Triumph und meinem tollen Platz neben ihm? Und habe ich jetzt die ganzen 3 Jahre, die ich mit ihm zusammen war, in Sand gesetzt? Ist das alles umsonst? Wie soll ich denn dann, muss ich zurück zu meinem Job? Kriege ich den überhaupt wieder? Wir sehen, dass sie in einer ganz ähnlichen Situation waren, wie wir jetzt sind. Nur das Interessante ist, dass da, wo Jesus ihnen das alles offenbart, nicht das erste Mal ist, dass Jesus mit ihnen über die Zukunft gesprochen hat. Jesus hat in der ganzen Zeit, wo sie gemeinsam waren, immer wieder über die Zukunft geredet und dass Dinge passieren werden, die ihnen Angst machen werden, dass Dinge passieren werden, wo sie sich Sorgen machen werden. Aber das schien damals so weit entfernt, denn es war ja alles gut. Sie waren mit Jesus unterwegs, er hat Wunder getan. Ich meine, ja, lass sie mal reden, ist ja alles wunderbar. Kennt ihr das irgendwoher? Ich habe das Gefühl, so ging das oder so geht es uns auch öfters. Also lass uns mal einen Schritt zurück machen und schauen, na, was hat Jesus seinen Jüngern denn alles so erzählt, als sie gemeinsam unterwegs waren? Und wenn wir da in Lukas 12 kommen, dann lesen wir von der Geschichte, die von dem Gleichnis, das Jesus erzählt, von dem reichen Kornbauern. Dieser Kornbauer hat super viel Geld gemacht, hat mega gute Ernten gehabt. Er hat so viel gehabt, dass er gar nicht mehr wusste, wo er hin soll damit. Also hat er sich entschieden, eine größere Scheune zu bauen, alles dort reinzubunkern. Und dann hat er sich gesagt, genial, ich habe vorgesorgt, mir geht's gut, alles ist wunderbar, ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Und daraufhin spricht Gott in Lukas 12, Vers 20 zu ihm und sagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir nehmen. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Das Problem von diesem Kornbauern war nicht, dass er vorgesorgt hat, war nicht, dass er sich überlegt hat, okay, wie investiere ich vernünftig? Das Problem, was er hatte, war, worauf hat er seine Sicherheit gesetzt? Was war ihm das Wichtigste? Was war das, worum es überhaupt nur ging? Und es war seine eigene Sicherheit und es war zu sagen, okay, das ist gut und das gibt meinem Leben einen sicheren Halt für die nächsten Jahre. Das heißt, die Vorsorge ist nicht das Problem. Die Bibel fordert uns immer wieder darauf hinaus, uns um uns selbst zu kümmern und um unsere Angehörigen zu kümmern. Aber die Frage ist, worauf setzt du deine Sicherheit? Was ist das, was deinem Leben Sicherheit und Sinn gibt? Ist es vielleicht deine Rente, dein Haus, deine Lebensversicherung? Unser Staat mit seinem Krankensystem, mit unseren Rechten, mit unserer Polizei, mit unserer Sicherheit, die unser Leben schützen soll? Oder sind es die Beziehungen, deine Kinder, deine Familie, wo du sagst, die werden mir in Zukunft Sicherheit geben? Ich glaube, dass gerade in diesen Tagen vielen von uns hier im Westen zum ersten Mal so richtig bewusst wird, wie labil und zerbrechlich eigentlich unsere ganzen Systeme sind, unser Staat ist, unser Finanzsystem ist, unser Krankensystem ist. Und wie schnell auch unsere Beziehungen, die gestern noch perfekt waren, auf einmal eingeschränkt werden und man sich gar nicht mehr richtig miteinander redet und auf einmal Sachen entstehen, wo man merkt, hey, warte mal, was war denn da, was hat der dem geschrieben und der dem und man hat einfach gar nicht mehr diesen Kontakt. Und schnell können irgendwelche Sachen zwischen einem kommen. Und letztendlich merken wir auch, wie schnell unser Leben denn auch zu Ende gehen kann. Aber wo finden wir dann Sicherheit? Wo finden wir dann einen festen Fels, der nicht wankt? Wo wir wissen können, okay, das ist eine Garantie. Jesus zeigt uns in diesem Gleichnis, dass egal worauf wir unsere Sicherheit setzen, wenn wir sie versuchen in diese Welt zu setzen, dann werden wir sie immer auf etwas setzen, was vergänglich ist. Dann werden wir sie immer auf etwas setzen, was nicht halten wird, was nicht für die Ewigkeit gebaut ist. Und da sagt er, aber hey, es gibt was, das für die Ewigkeit gebaut ist. Investiert in mein Reich. Investiert in das, was ich euch geben will. Und das ist das Einzige, was Bestand haben wird. Okay, das heißt, wir sollen gesunde Vorsorge treffen, aber wir sollen uns auf Gott ausrichten. Aber dann stellt sich auch die Frage, gut, aber wo hört gesunde Vorsorge auf und wo fängt Vertrauen auf Gott an? Und dann ist es, glaube ich, immer gut, eine Frage zu stellen. Wenn ich versuche, Vorsorge zu treffen für mich oder für meine Freunde, wenn ich versuche, in die Zukunft zu schauen, wo ist mein Herz? Warum tue ich das? Tue ich das, weil ich Angst habe? Tue ich das, weil ich versuche, alles festzuhalten, damit ich alles im Griff habe und damit wirklich nichts schief gehen kann? Oder bin ich auch dazu bereit, loszulassen und zu sagen, ja, ich habe Dinge getan, ich habe Vorsorge getroffen, aber ich übergebe den Rest Gott. Ich vertraue ihm, dass er von hier an übernimmt. Und in der Bibel gibt es immer wieder mal Situationen, wo Leute spezielle Vorsorge treffen sollen. Wir sehen Noah, der ein Schiff bauen soll, Josef, der dem Pharao sagt, hey, bau große Scheunen. Und in diese Situation redet Gott immer ganz eindeutig rein und er sagt, schau mal, es wird was Spezielles passieren, jetzt musst du Vorsorge treffen. Und wenn Gott so zu dir redet und du das als sein Reden in deinem Leben siehst, dann tu das, was Gott sagt und treffe diese Vorsorge. Aber wenn er das nicht tut, dann fang nicht an, Vorsorge für Dinge zu treffen, die du überhaupt gar nicht mehr unter Kontrolle hast, die völlig über der normalen Vorsorge sind, die wir für unser Leben und für das von den Leuten, für die wir verantwortlich sind, treffen sollten. Komm in die Ruhe und komm zu Gott und sag, hey, ich vertraue dir, dass du das tun wirst. Jesus spricht nach diesem Gleichnis weiter zu seinen Jüngern und er erzählt ihnen von den Raben, die weder sehen noch ernten und doch immer genug haben. Und er sagt zu ihnen, hey, er fordert sie raus und sagt, wer von euch kann euer Leben in irgendeiner Weise verlängern, indem er sich Sorgen macht? Wem hilft es? Was könnt ihr damit erreichen, wenn ihr euch Sorgen macht? Du kannst dir über tausende Eventualitäten, tausende Möglichkeiten von Dingen, die irgendwie passieren können, Sorgen machen. Und doch werden all die nur mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit eintreffen. Und deine Sorgen werden daran nichts verändert haben, dass sie eintreffen. In vielen Fällen ist es deswegen besser, sich die Sorgen zu ersparen und sich mit den Problemen dann zu beschäftigen, wenn sie da sind. Und sich dann zu überlegen, hey, wie gehe ich damit um? Denn die Energie, die du investierst, dir diese ganzen Szenarien auszumalen, immer wieder durchzugehen, was passieren könnte, was kann ich dann tun, diese Energie, die könntest du viel besser investieren in das Reich Gottes, indem du dich fragst, hey, wie kann ich den Leuten um mich herum helfen? Hey, sollte ich nicht mal für diese Person beten? Hey, vielleicht könnte ich der Person was Gutes tun? Oder was sagt mir Gott eigentlich? Was ist denn jetzt gerade eigentlich dran? Das ist eine gut investierte Zeit und das ist das, was Gott uns auffordert zu tun. Schaut doch zuerst mal auf mein Reich und dann beschäftigt euch mit den Dingen, die in eurem Leben stattfinden. Jesus sagt weiter, trachtet zuerst nach meinem Reich und der Rest wird euch dann zufallen. Der Rest wird euch hinzugefügt werden. Er sagt zu uns, hey, schau mal, ich weiß, dass du ein Dach über dem Kopf brauchst. Ich kenne euch. Ich weiß, dass du was zum Essen brauchst und ich weiß, dass du Kleidung brauchst und das ist sicherlich wichtig und ich werde mich drum kümmern. Aber schau mal, es gibt was, was noch wichtiger ist. Es gibt etwas, was deinem Leben noch mehr Sinn gibt. Es gibt etwas, was für dein Leben schlussendlich noch eine tiefere und eine wichtigere Bedeutung hat. Und Jesus tut es immer wieder, dass er die Leute versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass das in unserem Leben um mehr geht, wie um das Hier und Jetzt. Und wenn ich mir das so überlege, wie Jesus das seinen Jüngern sagt, dann erinnert es mich an, wie unsere Kinder sind. Und ich hatte kürzlich eine Situation mit Aaron, unserem 5-jährigen Sohn, der meinte, oh Daddy, ich freue mich schon so sehr auf Ostern. Und ich sage, ah, das ist gut, das ist schön. Ostern ist auch wirklich wichtig. Warum freust du dich denn auf Ostern? Und er sagte, ja, weil ich freue mich doch schon so auf die Geschenke. Und dann habe ich gesagt, hä? Also Ostern ist eigentlich überhaupt gar nicht ein Fest, wo es Geschenke gibt. Und selbst wenn es Geschenke gibt, dann geht es dort um was ganz anderes. Und ich habe ihm erzählt, wie wichtig es ist, was an Ostern passiert ist. Und wir hatten ein längeres Gespräch und es war gut. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich meinem Sohn was weitergegeben. Und als wir dann fertig mit dem Gespräch waren, dann schaute er mich an und sagte, aber Daddy, gell, an Ostern gibt es schon Geschenke. Und ich habe mir gedacht, Junge, jetzt haben wir so lange drüber geredet und das Einzige, an was du denkst, sind immer noch diese Geschenke. Und ich habe das Gefühl, bei Jesus war das ähnlich. Er hat seinen Jüngern immer wieder versucht zu sagen, hey, es geht um mehr. Aber schlussendlich ging es ihm doch wieder nur um das, was hier und jetzt wichtig war. Und ganz ehrlich, also mir kommt das bekannt vor. So oft schlage ich meine Bibel auf und ich lese es und denke, ja, das ist wirklich gut und wichtig. Und ich klappe sie zu und laufe weg und habe es schon wieder vergessen. Deswegen lasst uns das ernst nehmen. Und lasst uns anschauen, was das in seiner Tiefe bedeutet. Bedeutet das, dass wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir Jesu Jünger sind, dass wir dann immer alles gut haben, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen um unser Essen, dass wir immer reich sind, Geld haben, alles haben, was wir brauchen? Nein, Jesus macht seinen Jüngern immer wieder klar, dass das nicht sein Lebensstil ist, dass das nicht die Art seiner Nachfolge ist. In Johannes 15, wo er den Jüngern erklärt, was passieren wird, sagt er, hey, sie haben mich verfolgt und wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie das euch auch tun. Es wird immer Bedrängnis geben, wenn man Jesus nachfolgt. Es wird immer Situationen geben, wo es uns nicht gut geht. Also redet offensichtlich Jesus nicht davon, dass es uns materiell immer gut gehen wird. Nein, aber er sagt, hey, es gibt etwas, das über unser Leben hinausgeht. Es gibt etwas, das ewigen Wert hat. Er kommt zu uns und bietet uns die Wiederherstellung mit dem Schöpfer an, mit dem, der immer war und der immer sein wird. Der, der alles in seiner Hand hat. Er, der zugesehen hat, wie wir Menschen uns von ihm abgewendet haben, wie wir unseren eigenen Weg gegangen sind, unser eigenes Ding machen wollten und seine Liebe und seine offenen Arme mit Füßen getreten haben und gesagt haben, nein, wir brauchen dich nicht, wir können es selber besser. Und trotzdem geht er hin und er streckt seine Hand aus und er sagt, weißt du was, ich hab dich trotzdem lieb und ich will dir trotzdem begegnen und ich will diese Beziehung trotzdem wiederherstellen. Und er will dir seinen Frieden geben. Ja, noch mehr, er will dich als dein Kind aufnehmen. Er sagt, du bist mir so wichtig, dass ich auf diese Erde komme und dass ich mein Leben hingehe und dass ich deine Schuld, all das, was du verbockt hast, auf mich nehme und dir anbiete, mein Kind zu sein. Nicht nur hier auf Erden jetzt, sondern bis in Ewigkeit. Er sagt, hey, du darfst immer bei mir sein. Und wo Jesus seinen Jüngern das erklärt und sagt, hey, es wird viel passieren, aber Leute, es geht um mehr. Da macht er ihnen das klar und er sagt in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Jesus bewegt diesen Blick auf die Zukunft, aber er bleibt nicht dort stehen, wo die Bedrängnis ist. Er bleibt nicht dort stehen, wo die Verfolgung ist, sondern er schaut noch weiter und er sagt, wisst ihr was? Ich gehe dorthin, wo der Vater ist und ich bereite für dich eine Wohnung Und weißt du was? Ich komme zurück und dann nehme ich dich mit mir. Und dann darfst du für immer bei mir sein. Dann darfst du für immer in der Gegenwart Gottes sein, wo Gnade ist, wo Liebe ist, wo all das ist, was wir uns als Menschen wünschen. Wo Friede ist, wo wir zur Ruhe kommen dürfen und wissen dürfen, es ist gut. Und diese Wahrheit ist die Grundlage für ein Fundament, was nie wanken wird und was nie kaputt gehen wird, worauf wir unser Leben bauen können und wissen dürfen, es wird so bleiben und es ist gut so. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann bedeutet das nicht, dass du nie Probleme in deinem Leben haben wirst, dass du nie mal arm dran sein wirst, dass du nie einen Geliebten verlieren wirst. Ja, es kann sogar sein, dass ich morgen meinen Job verliere. Es kann sein, dass die Firma, für die ich arbeite, pleite geht. Es kann sein, dass ich mein Haus verkaufen muss, dass wir eine kleinere Wohnung ziehen müssen. Es kann sein, dass unser Finanzsystem kollabiert und dass alles schief geht. Ja, es kann sogar sein, dass ich einen Geliebten verliere. Es könnte sein, dass mein Vater Corona bekommt und stirbt. Er ist ein Risikopatient. Aber wisst ihr was? Das macht mir keine Angst. Das kann mir mein Fundament nicht nehmen, denn ich weiß, wem ich gehöre. Ich weiß, auf was ich mein Leben aufgebaut habe und ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich will das nicht kleinreden. All das würde meine Familie, würde mich hart treffen und es würde seine Spuren hinterlassen. Wir müssen damit umgehen und es wird schwierig, aber ich weiß, dass das dieses Fundament nicht rütteln wird. Und ich weiß, dass es schlussendlich ein gutes Ende nehmen wird. Und jetzt könntest du dich fragen, ja, was ist ein gutes Ende? Und dazu möchte ich euch zwei Geschichten erzählen, die Max Lucado in seinem Buch Leben ohne Angst beschreibt. In der ersten Geschichte geht es um Brian Nelson. Er ist ein bekannter Golfer gewesen. 1945 gewann er 11 der großen Turniere hintereinander. 11. Tiger Woods im Vergleich hat nur 6 geschafft zu gewinnen hintereinander. Das machte ihn zu einem der größten Golfspielern aller Zeiten. Viele Jahre, 2006, war er 94 Jahre alt. Er hatte ein Leben gelebt, was er Gott gewidmet hat. Er hat immer wieder Dinge für ihn getan. Er hat sein Leben ihm gegeben. Und jetzt ist er ein alter Mann mit 94 Jahren. Er steht auf, wie er jeden Morgen tut. Er isst Frühstück mit seiner Frau Peggy. Die verabschiedet sich und geht in ihre Bibelgruppe, in die sie regelmäßig geht. Und er sagt ihr noch, hey, ich bin so stolz auf dich. Er setzt sich in die Küche, hört seine Lieblingsradiosendung und genießt es. Als Peggy zurückkommt von ihrer Bibelgruppe, findet sie ihn dort, tot. Er ist in Frieden eingeschlafen, sein Herz ist stehen geblieben. Er hatte keinen Schmerzen. Er hat auf ein Leben zurückblicken können, wo er Karriereerfolg hatte, wo er Gott begegnet ist, wo er ein treuer Diener Gottes war. Und Gott hat ihm im Alter mit vollem Bewusstsein, er war nicht dement, zu sich nehmen können. Und es war ein gutes Ende. Ich möchte euch aber auch eine zweite Geschichte erzählen. Es geht um Boris Kornfeld, ein russischer Jude, der in den 50er Jahren in das russische Arbeitslager Gulag gebracht wurde, weil er offensichtlich gegen das sowjetische System rebelliert hat, irgendwas gesagt hat, was denen nicht gepasst hat. Also wurde er dorthin gebracht. Als Arzt hat er versucht, den Leuten dort so zu helfen auf der Krankenstation und das zu tun, was er konnte. Und dort hat er einen Christen getroffen. Und über die Zeit haben sie viele Gespräche gehabt und haben sich viel ausgetauscht über ihren Glauben und die Unterschiede ihres Glaubens. Und nach einer ganzen Weile wurde ihm immer mehr klar, dass dieser Jesus Christus, von dem sein Freund redete, dass er wirklich der Messias war, auf den die Juden gewartet haben. Und irgendwann rang er sich durch zu sagen, ja, es ist wahr und ich will das glauben. Und er übergab sein Leben Jesus. Von diesem Zeitpunkt an fiel auf einmal die Angst, die er hatte, vor dem Tod und vor all dem, was in diesem Lager passierte, von ihm ab. Und er bekam neuen Mut, sich für die Leute einzusetzen, nicht mit dieser Lagerleitung zusammenzuarbeiten und nicht alles zu tun, was sie von ihm forderten, was ihn in Gefahr brachte. Er ging sogar so weit, einen der Wärter anzuzeigen, der einem Sterbenden sein letztes Stück Brot nahm. Das hätte er sich vorher nie getraut, aber er hat gesagt, nein, es ist richtig, diesem Mann steht dieses Stück Brot zu. Also zeigte er diesen Wärter an. Und es war klar, dass früher oder später eine Rache dafür kommen würde. Aber eine Sache wollte er noch tun. Er wollte, bevor er mitgenommen wurde oder sterben würde, das, was Gott ihm gegeben hatte, noch weitergeben. Und so hatte er die Gelegenheit, er war bei einem Mann, der eine Krebsoperation hatte im Darm, der gerade im Aufwachzimmer war und sie waren für einen Moment, für eine längere Zeit alleine. Und so fing er an, ihm seine Geschichte zu erzählen. Alles, was er erlebt hatte, wie er Gott kennengelernt hat, was er für ihn getan hat und wie das sein Leben verändert hatte. Der Mann, der dort auf der Bahre lag, der war noch voll von Narkosemitteln und der war nur halb wach, aber hat trotzdem versucht zu folgen, was Dr. Kornfeld ihm erzählt hat. Und nachdem er ihm alles erzählt hatte, schlief der Patient ein und Dr. Kornfeld ging auch schlafen. Als der Patient am nächsten Morgen aufwachte, hörte er, wie getuschelt wurde und es wurde ihm erzählt, dass Dr. Kornfeld in dieser Nacht mit einem Hammer erschlagen wurde, der ihm so lange auf dem Schädel gehauen wurde, bis er tot war. War das ein schönes Ende? War das ein gutes Ende? Schön war das Ende sicher nicht, aber es war trotzdem ein gutes Ende. Denn er hatte das getan, was er tun wollte. Er hatte das getan, was Gott ihm auf das Herz gelegt hatte. Und er konnte im Frieden gehen. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Er hatte keine Angst, was passieren würde. Er wusste, dass er das Richtige tat. Und dieser Patient, der dort lag und aufgewacht ist, er hat sich an das erinnert, was Boris ihm erzählt hatte. Er hat das aufgenommen und er hat dieses Lager überlebt. Und er ist in die USA gegangen und hat angefangen, Bücher zu schreiben. Bücher über seinen Glauben, den er durch den Doktor gewonnen hatte. Bücher, wo er aufgeklärt hat, was in diesen russischen Lagern passiert ist. Ja, dieser Mann, Alexander Solzhenitsyn, hat später den Nobelpreis für die Literatur gewonnen und hat viel bewegt, was schlussendlich auch ein Indikator oder ein Stein war, der dazu geholfen hatte, die UdSSR und all das, was sie dort in der Sowjetunion gemacht haben, zu Fall zu bringen. Und so möchte ich sagen, ein gutes Ende kann so oder so aussehen. Jesus, das ist das, was Jesus sagt. Hey, trachtet nach meinem Reich und den Rest werde ich euch geben. Er wird uns diesen Frieden geben. Er wird dir diesen Frieden geben, den du brauchst. Ah, das war ein Bild von dem Alexander, der den Nobelpreis dort gerade überreicht bekommt. Und mit dieser Grundlage, mit diesem Felsen, können wir trotz unveränderter Situation, trotzdem alles immer noch gleich ist, wie es vorher war, mit Zuversicht und mit Vertrauen vorwärts gehen und wissen, dass wir in Jesus einen Fels haben, der nicht wankt. Lass uns zurückkommen zu der Situation, die ich am Anfang geschildert habe. Die Jünger, die auf einmal mit all dem konfrontiert wurden, was kommen soll und nicht mehr wussten, hey, was bedeutet das für meine Zukunft? Wie geht Jesus mit ihrer Angst, mit ihren Sorgen um? Jesus hätte genervt reagieren können. Hey Leute, 3 Jahre lang war ich mit euch unterwegs. 3 Jahre habe ich euch immer wieder erzählt, dass das passieren wird. Habe euch gesagt, ihr müsst euch nicht sorgen. Jetzt sorgt ihr euch schon wieder. Leute, ich hätte mir ein anderes Team aussuchen sollen. Nein, Jesus reagiert nicht so. Ganz im Gegenteil. Er geht liebevoll und er geht verständnisvoll auf sie ein und versucht ihnen immer wieder zu zeigen, hey, ja, es wird schwierig, aber ich werde bei euch sein. Ich werde euch meinen Frieden geben. Wenn du eine sorgenvolle Person bist und wenn du über die Zukunft nachdenkst und immer wieder denkst, ah, aber was passiert? Ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Frieden drüber. Dann ist es wichtig, dass du auf Jesus schaust und dass du Munition hast und dass du dieser Angst und diesen Sorgen begegnen kannst und dich davon nicht unterkriegen lässt. Dass du Angst haben wirst, das ist ganz normal. Das wissen wir, das hat Jesus auch schon gewusst. Und das ist ein Fakt. Aber Jesus steht über diese Angst. Er sagt seinen Jüngern in Anschluss dazu: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Ja, ihr werdet Angst haben in der Welt, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Ja, diese Welt hat viel furchteinflößende Dinge, viele Dinge, über die wir uns Sorgen machen können. Aber Jesus ist größer. Jesus hat diese Welt. Jesus hat den Tod. Jesus hat den Satan überwunden. Und wenn wir uns an ihn hängen, dann sind wir Überwinder in ihm. Und den Frieden, den er uns geben will, das ist nicht Frieden, wie wir uns hier vorstellen. Ein schönes Haus, ein schöner Garten, die Sonne scheint, ha, ich habe Frieden. Nein, Jesu Frieden ist nicht wie der von dieser Welt, aber er ist höher. Und er sagt uns: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie diese Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das sind so gute Verse. Das sind Verse, die wir aufsaugen dürfen, die wir aufnehmen dürfen, die wir auswendig lernen dürfen. Und wenn euch Ängste begegnen und wenn diese Sorgen wieder auf euch einbrechen, dann denkt an diese Verse, dann lernt sie auswendig, dann schaut andere Verse an, die euch Mut geben. Schaut, wofür ihr dankbar sein dürft. Schaut, was Gott in eurem Leben schon alles gemacht hat, was alles Gute um euch ist. Hört und singt Lobpreislieder, wo eure Gedanken von diesen Sachen auf Gott gerichtet werden. Und kommt zu Jesus, kommt ins Gespräch mit ihm, fordert ihn heraus, schüttet ihm alles aus und sagt ihm, was ihr denkt, und lasst es bei ihm und gebt es ihm ab. Füllt euer Leben mit der guten Botschaft, füllt euer Leben mit dem, was Jesus für euch hat, und schaut nicht auf das, was euch Angst macht. Wenn ihr Nachrichten lest, wenn ihr Sachen lest, die euch immer wieder Angst machen, dann schiebt ihr zur Seite und schaut auf die gute Nachricht. Schaut auf das, was Jesus für euch hat. Schaut auf das, was er euch geben will als seine Kinder. Hier in dieser Welt und in Ewigkeit. Und wenn wir in unserem Leben nach einer Konstante, nach einer Versicherung suchen, der wir vertrauen können, mit der wir unseren Sorgen, mit der wir unseren Ängsten begegnen können, dann finden wir diese Versicherung in dem Gott der Bibel. Und vielleicht denkst du, ja, das ist ja alles schön, aber dieser Gott, dieser Jesus, klar habe ich davon gehört, aber die sagen mir nichts. Ich habe mein Leben nicht auf diesen Jesus gebaut. Dann möchte ich dich jetzt einladen, eine Entscheidung zu treffen. Dann möchte ich dich jetzt einladen, seine offenen Arme anzunehmen, die seit Grundlegung der Erde offen sind und bis in alle Ewigkeit offen sein werden. Nimm die Chance an, jetzt wo du sie hast, jetzt wo du noch lebst und wo du eine Entscheidung für ihn treffen kannst. Gib ihm dein Leben und bekenne ihm, dass du schuldig bist, dass du Sünder bist und dass du ihn brauchst. Und nimm ihn als dein Retter, als dein Erlöser in Anspruch. Und wenn du Fragen hast, wenn du das mit jemandem zusammentun willst, dann schreib uns eine E-Mail, dann ruf uns an. Du siehst hier die Telefonnummern von Eugen, von Helmut und Judith und von Josh und Vonja. Jederzeit ruf diese Telefonnummer an und wir reden gerne mit dir. Und wir nehmen gerne Kontakt mit dir auf und wir helfen dir gerne, dein Leben auf diesen Fels zu setzen. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe noch so viele Fragen, ich würde gerne noch mehr dazu wissen, dann melde dich doch bei unserem Alpha-Live-Kurs an. Entweder über die E-Mail-Adresse oder geh auf unsere Webseite, da findest du auch noch ein paar mehr Infos. Sei dabei und lerne, was es bedeutet, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, was es bedeutet, seinen Frieden zu haben und mit ihm zu sein. Denn diesen Frieden will er dir geben. Und ich möchte abschließen mit einem Vers, der mir so wichtig geworden ist. Einer meiner Lieblingsverse. Aus Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Jesus Christus bewahren. Dieser Friede ist unabhängig von all dem, was wir erleben, von all dem, was wir durchmachen. Dieser Friede ist größer und den dürfen wir immer festhalten. Amen.